Stell dir mal vor, du stehst an einer Straßenecke. Du bist einfach losgelaufen, völlig ohne Plan, kreuz und quer durch die Stadt, angetrieben von so einem völlig absurden, unlogischen Impuls.
Ja, kenne ich.
Und plötzlich stehst du exakt vor der einen Person, für die du die letzten Tage verzweifelt gebetet hast. Also eine Person, die keinen festen Wohnsitz hat und die du rational, also mit dem reinen Verstand, unmöglich hättest finden können.
Das ist schon verrückt, ja.
Wahnsinn, oder? Und genau diese Mechanik hinter solchen Momenten, die dröseln wir in unserer heutigen intensiven Analyse mal auf. Wir machen ein tiefes Eintauchen in die Vorlesung von Dr. Craig Keener zum Römerbrief, speziell Kapitel 8.
Genau, Kapitel 8.
Und falls du jetzt denkst, boah, antike theologische Theorie wie trocken, vergiss es. Wir zerlegen heute, wie eine 2000 Jahre alte Weltsicht unsere moderne Psychologie total herausfordert.
Absolut. Und wie wir mit purer biochemischer Panik umgehen. Oder eben auch, wie wir im absoluten Chaos entscheiden, was eigentlich wahr ist.
Ja, das wird spannend. Also der Text, den wir heute vor uns haben, der baut ja ein psychologisches und spirituelles Fundament auf, das wirklich extrem radikal ist.
Das kann man so sagen, ja. Paulus, also der Autor, adressiert hier diesen uralten Konflikt zwischen dem, was er das Fleisch und den Geist nennt. Aber er macht das eben nicht auf diese, ja, diese losgelöste sphärische Art, die wir heute oft mit Spiritualität assoziieren. Er geht direkt an die kognitive Wurzel.
Also direkt an den Verstand.
Genau. Er zwingt uns, unsere gesamte Art zu denken, komplett neu zu verdrahten. Also unsere Epistemologie, wie wir Realität filtern. Nur so finden wir echten Frieden, sagt er.
Okay, lass uns genau da mal ansetzen. Also bei unserem menschlichen Verstand. Weil, wenn man heute so Diskussionen über Glauben verfolgt,
oh ja,
dann hat man ja oft den Eindruck, es gäbe da so eine unausgesprochene Regel. Also je spiritueller du bist, desto weniger darfst du denken.
Ja, fatal.
Das wird fast als Tugend gefeiert, ne? Den Verstand an der Garderobe abgeben, um ganz im Gefühl zu sein.
Eine völlige Fehleinschätzung. Und der Text gibt diese Trennung absolut nicht her. Paulus verwendet hier ganz bewusst den Begriff des Phronema des Geistes.
Phronema?
Ja, ein sehr starkes griechisches Wort. Das beschreibt unsere tiefste Disposition, unsere Denkweise, also wirklich unseren Verstand.
Aha.
Die Quelle macht da unmissverständlich klar, dass der Geist Gottes nicht irgendwie an unserem Intellekt vorbei arbeitet. So als wäre der Verstand ein lästiges Hindernis, das man ausschalten muss.
Sondern?
Er formt ihn. Er nutzt den Verstand aktiv. Kognition und Spiritualität sind hier überhaupt keine Gegensätze.
Weißt du, in den Notizen von China gibt es dazu diese echt faszinierende Anekdote aus seinem eigenen Leben. Er war ja, bevor er Christ wurde, ein überzeugter Atheist. Und er beschreibt sehr ehrlich, dass er seinen eigenen Verstand fast zu so einer Art Götzen gemacht hatte. Der Intellekt war das Maß aller Dinge.
Ja, der Klassiker.
Und als er dann diese spirituelle Transformation erlebte, schlug das Pendel extrem in die andere Richtung aus. Er saß da und hat sich regelrecht dagegen gewehrt, die biblischen Texte intellektuell zu analysieren.
Weil er dachte, das sei jetzt falsch, oder?
Genau, er wollte nur noch, wie nannte er das, Offenbarung im Geist empfangen, also nichts mehr mit Nachdenken.
Eine typische Überkompensation, würde ich sagen, wenn jemand sein Leben lang den Verstand als die einzige absolute Wahrheit betrachtet hat und dann erlebt, dass es da eine Realität jenseits des rein Messbaren gibt, dann ist die erste Reaktion ganz oft die völlige Abwertung der Kognition.
Ja, total verständlich irgendwie.
Aber Keener beschreibt dann diesen fast schon humorvollen Moment, ihm schossen völlig unvermittelt 10 verschiedene Bibelverse über die Wichtigkeit des Verstandes in den Kopf.
Einfach so.
Einfach so. Als ganz klare Korrektur von oben sozusagen. Echte Reife umfasst eben immer den ganzen Menschen. Die affektive Dimension, also unsere Emotion, und eben auch die kognitive.
Weißt du, das ist für mich so, als würdest du in ein Auto steigen.
Okay, ich mag Autovergleiche.
Ja. Und du baust das Lenkrad aus, weil du glaubst, echtes Fahren bestünde nur aus der Kraft des Motors. Also nur aus dem Gaspedal.
Oh, das wird gefährlich.
Eben. Ohne das Lenkrad, also den Verstand, der dem Ganzen Richtung und Ordnung gibt, landest du mit all dieser wundervollen emotionalen Energie beim ersten Tritt aufs Gas sofort im Straßengraben.
Das ist ein tolles Bild. Und wenn wir das mal weiterdenken, dann formt der Geist Gottes also das Lenkrad.
Genau.
Er gibt unserem Denken eine neue Struktur. Und das führt uns unweigerlich zu der Frage, wie diese Struktur eigentlich aussieht, wenn sie auf die harte Realität trifft.
Weil wir das irgendwie bewerten müssen, was uns da begegnet.
Richtig. Wenn der Geist unseren Verstand prägt, müssen wir uns ansehen, wie wir bewerten, was wahr ist. Wir brauchen dafür einen funktionierenden Rahmen, eine sogenannte Erkenntnistheorie oder Epistemologie.
Und da hatten die Menschen in Korinth damals wohl ein ziemliches Problem, oder?
Einen massiven blinden Fleck, ja. An die hat Paulus ja auch Briefe geschrieben.
Weil die Korinther in so einer absoluten Leistungsgesellschaft lebten, was Rhetorik anging, ne?
Total.
Wer da am charismatischsten auftreten konnte, wer die geschliffensten Argumente hatte, dem wurde einfach geglaubt.
Ja, sie haben diese rein weltlichen Bewertungskriterien für Wahrheit genommen und sie einfach über ihre Spiritualität gestülpt.
Das ist krass.
Sie haben den Wahrheitsgehalt einer geistlichen Botschaft ernsthaft danach bewertet, wie brillant das Griechisch des Sprechers war.
Oh wow. Das ist ja völlig am Thema vorbei.
Es ist ein klassischer Kategorienfehler. Sie nutzten die falsche Epistemologie. Man kann theologische oder historische Wahrheiten nicht mit den Kriterien von so einem Rhetorikwettbewerb messen.
Ja, macht Sinn.
Genauso wenig, wie man sie ausschließlich mit den Werkzeugen der modernen Naturwissenschaft greifen kann. Das funktioniert einfach nicht.
Dazu bricht Kenner dieses Problem in seiner Vorlesung wahnsinnig greifbar herunter. Er hat ja Jahre in dieser hochakademischen Forschung zum historischen Jesus verbracht.
Ein sehr hartes Pflaster.
Absolut. Und in diesem Umfeld wirst du darauf trainiert, wirklich absolut nichts zu glauben. Also für jedes noch so winzige Detail brauchst du unumstößliche, kreuzreferenzierte Beweise. Das ist halt sein Beruf.
Mhm.
Und dann nimmt er diesen extremen Skeptizismus aus Versehen mit an den Abendbrottisch nach Hause. Seine Frau erzählt ihm eine völlig alltägliche Begebenheit.
Ich ahne Böses.
Ja, und sein Gehirn schaltet sofort in diesen akademischen Modus und er fragt sie ganz trocken, wo denn die Beweise für ihre Behauptung seien.
Das kam sicher großartig an.
Bestimmt.
Aber es zeigt wunderbar das Problem. Die wissenschaftliche Methode der Akademie ist brillant für das Labor oder für die reine Textanalyse. Aber sie zerstört dir deine Ehe, wenn du sie als einzigen Filter für die Realität nutzt.
Das stimmt wohl.
Naturwissenschaften fordern Wiederholbarkeit und Experimente. Aber wenn wir über Geschichte, Jura, Anthropologie oder eben einfach unseren Alltag sprechen, da stützen wir uns auf eine völlig andere Methode.
Welche?
Das Zeugnis. Wir verlassen uns auf verlässliche Augenzeugen.
Ah, okay. Da bringt er ja auch David Hume ins Spiel, diesen berühmten schottischen Philosophen. Hume hatte ja diese radikale Erkenntnistheorie aufgebaut, bei der eigentlich nur das existiert, was man im exakten Moment wirklich empirisch wahrnimmt.
Er hat sogar an der Existenz von Ursache und Wirkung gezweifelt, ja.
Genau. Und Kenner merkt dann so treffend an, sobald Hume sein Arbeitszimmer verließ und einfach nur Hunger bekam, musste er seine eigene Theorie komplett ignorieren.
Weil er sonst verhungert wäre.
Ja. Er musste einfach darauf vertrauen, dass das Brot ihn nährt, ohne es vorher im Labor zu testen. Er brauchte dieses Alltagsvertrauen.
Absolut.
Aber da hänge ich jetzt ehrlicherweise ein bisschen. Wenn wir jetzt einfach sagen, wir müssen aufhören, für alles wissenschaftliche Beweise zu fordern und stattdessen anfangen, einem verlässlichen Zeugen zu vertrauen, wo ziehen wir da die Linie? Rutschen wir da nicht wahnsinnig schnell in pure Naivität ab? Das klingt für mich fast wie so ein Freifahrtschein, historischen Texten blind zu glauben, nur weil es halt bequemer ist.
Das ist der entscheidende philosophische Knackpunkt. Aber wir dürfen hier die Begrifflichkeiten nicht vermischen. Es geht hier nicht um das Aufgeben von kritischem Denken.
Okay, wie meinst du das?
Naja, wenn ein Historiker arbeitet, dann wirft er seinen Verstand ja nicht weg, wenn er einen antiken Text liest. Er prüft die Motive des Autors, die zeitliche Nähe zum Ereignis, die archäologischen Begleitfunde, all das.
Also schon sehr analytisch.
Genau. Aber wenn diese harte Prüfung ergibt, dass die Quelle authentisch und zuverlässig ist, dann ist dieser Text das Beweismaterial.
Ah, verstehe.
Einem als zuverlässig erkannten Zeugen dann den Glauben zu verweigern, nur weil man das Ereignis nicht heute im Labor nachbauen kann, das ist nicht intellektuell überlegen.
Sondern?
Das ist schlichtweg ein methodischer Fehler. Überleg mal, unser gesamtes globales Rechtssystem würde in Sekundenbruchteilen kollabieren, wenn wir Zeugenaussagen grundsätzlich als ungültige Beweise ablehnen würden.
Krass. Ja, da hast du recht. Wir sprechen hier also von einem informierten Vertrauen, nicht von irgendeinem naiven Blindflug. Das ergibt absolut Sinn.
Ja,
Aber wenn wir jetzt dieses Phonema des Geistes haben, also diesen erneuerten Verstand, der verlässlichen Quellen vertraut und die Welt durch diese theologische Linse sieht, dann klingt das auf dem Papier ja erstmal fantastisch. Aber dann kommt der ganz normale Dienstagsvormittag. Der Chef brüllt dich an, das Konto ist im Minus, der Körper streikt, die Biochemie schlägt voll zu und man verliert völlig die Fassung.
Das reale Leben eben.
Genau. Und ist man in diesem Moment des Versagens, wie Paulus es vielleicht nennen würde, dann sofort wieder komplett im Fleisch? Zerschießt so ein einziger Moment der Angst sofort diese ganze mühsam aufgebaute spirituelle Disposition?
Das ist eine super Frage. Um diese Spannung aufzulösen, müssen wir verstehen, wie antike Literatur damals funktioniert hat.
Okay.
Paulus bedient sich hier sogenannter Idealtypen. Das war in der damaligen Rhetorik und Philosophie das absolute Standardwerkzeug.
Wie kann man sich das vorstellen?
Zum Beispiel bauten die Stoiker den Idealtypus des vollkommenen Weisen auf. Jemand, der durch absolut nichts aus der Ruhe zu bringen ist. Und das stellten sie in absoluten Kontrast zum Narren.
Schwarz und weiß also.
Genau. Oder die jüdischen Essener in Qumran, die schrieben von den Kindern des Lichts auf der einen Seite und den Kindern der Finsternis auf der anderen. Das sind absolute Extreme.
Aber kein antiker Stoiker hätte ernsthaft von sich selbst behauptet, er sei dieser perfekte Weise, der wirklich nie wieder wütend wird, oder?
Niemals. Der Idealtypus markiert den Nordstern, nicht deine aktuelle Position auf der Landkarte.
Ah, das ist gut.
Es geht Paulus hier nicht um moralische oder psychologische Makellosigkeit in jedem einzelnen Alltagsmoment. Es geht um die grundlegende Trajektorie deines Lebens.
Also die Richtung, in die man unterwegs ist.
Exakt. Worauf greifst du in der Tiefe deines Herzens zurück? Welche Kraft zieht dich nach einem völligen Absturz wieder zurück in die Spur? Der Text sagt ganz klar, dass der Sinn des Geistes Frieden ist.
Mhm.
Die antiken Philosophen wussten das auch, dass Frieden das ultimative Ziel ist. Aber ihre Methode war völlig fatal. Sie versuchten nämlich, Angst durch extremes kognitives Mikromanagement zu unterdrücken.
Jede Emotion sollte durch schiere Willenskraft einfach wegkontrolliert werden.
Genau.
Und psychologisch wissen wir ja heute, wie katastrophal das nach hinten losgeht. Besonders, wenn die Lebensumstände mal wirklich extrem werden. Kina teilt in seiner Vorlesung da diese unglaublich intensive Erfahrung, die er in der Elfenbeinküste gemacht hat.
Das war heftig, ja.
Er sollte dort vor fast 2000 Pastoren sprechen. Und als Prophylaxe nahm er halt ein Antimalaria-Medikament. Was er aber überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, waren diese massiven psychotischen Nebenwirkungen, die dieses spezielle Präparat bei manchen Menschen auslösen kann.
Oh ja.
Und aus dem absoluten Nichts heraus wurde er von wirklich gewaltigen Panikattacken überrollt.
Die Biochemie seines Gehirns wurde quasi komplett gekapert. Und wenn du in genau so einem Moment versuchst, diese alte stoische Methode anzuwenden, also die Panik intellektuell irgendwie wegzudenken oder durch Mikromanagement hart zu unterdrücken, dann erzeugst du einen fatalen Feedback-Loop.
Das ist so, als würdest du versuchen, einen richtig prall aufgeblasenen Wasserball im Schwimmbad mit aller Kraft unter Wasser zu drücken, ne?
Schönes Bild.
Je mehr Energie du aufwendest, um ihn unten zu halten, desto instabiler wird das Ganze. Und irgendwann rutscht er dir unweigerlich weg und schießt mit doppelter Wucht aus dem Wasser direkt in dein Gesicht.
Ganz genau so ist es.
Keiner fing an, aus reiner Panik vor der nächsten Panikattacke noch mehr Panik zu entwickeln. Die Angst potenzierte sich von selbst, bis das Medikament dann endlich abgesetzt wurde.
Dieses Erlebnis illustriert einfach perfekt, warum das Phronema des Geistes einen völlig anderen Weg gehen muss. Paulus liefert später im Philipperbrief die theologische Antwort auf genau diese psychologische Ohnmacht.
Wie sieht die aus?
Frieden entsteht eben nicht durch das krampfhafte Festhalten dieses Wasserballs unter der Oberfläche. Er entsteht durch Delegation.
Delegation.
Ja. Paulus rät dazu, die Sorgen und Ängste Gott anzuvertrauen, sie gewissermaßen auszulagern und den Fokus dann ganz aktiv auf das Gute, auf das Wahre zu lenken. Du ignorierst die Angst nicht, aber du trägst sie nicht mehr als alleiniger Manager.
Wow, das ist stark. Diese kognitive Entlastung, dieses aktive Delegieren der Angst, schafft dir überhaupt erst den Raum im Kopf, um sich dann auch führen zu lassen, oder?
Definitiv.
Was uns direkt zu diesem Konzept des Geleitetwerdens bringt. Die Quelle zieht hier eine direkte Linie zur Exodus-Erzählung im Alten Testament, als das Volk Israel durch die Wüste geführt wurde. Vom Geist geleitet zu sein, ist also kein abstraktes Gefühl.
Nein, Überhaupt nicht.
Es ist ein historisch tief verankertes Konzept von Befreiung und Richtung.
Bei Paulus meint diese Führung in erster Linie eine moralische Ausrichtung. Also die innere Orientierung, um in einer extrem komplexen Welt ethisch richtig zu handeln.
Mhm.
Aber wenn wir die Apostelgeschichte noch dazu nehmen, sehen wir, dass dieses Geleitetwerden auch extrem taktisch, ja fast schon operativ sein kann. Denk an Philippus, der den inneren Impuls bekommt, exakt zu einem bestimmten Wagen auf einer verlassenen Wüstenstraße zu gehen.
Ja, und Kinas eigene Geschichte spiegelt das ja auf wirklich verblüffende Weise wider. Das bringt uns wieder zurück zu der Straßenecke aus unserem Intro.
Genau.
Kinas ist zu dem Zeitpunkt noch Student. Er sitzt zu Hause und bereitet sich ironischerweise exakt auf diesen Text vor. Römer 8, das Leben im Geist.
Manchmal hat Gott Humor.
Ja, wirklich. Und plötzlich überfällt ihn dieser physisch spürbare Drang, sofort sein Haus zu verlassen. Er hat keinen Termin. Er hat kein klares Ziel. Er fängt einfach an zu laufen.
Er folgt einfach dem Impuls.
Er nimmt Abzweigungen, völlig ohne logischen Grund. Er überquert Straßen, läuft Block für Block weiter, bis er ganz plötzlich stehen bleibt. Und vor ihm sitzt sein alter Schulfreund. Und neben diesem Freund sitzt eine junge Frau namens Lorena.
Um die Wucht dieses Moments wirklich zu verstehen, müssen wir uns Lorenas Hintergrund kurz anschauen. Kenner kannte sie flüchtig von früher.
Ja.
Sie war damals schwer alkoholabhängig, trug ein gewaltiges Trauma aus ihrer Familie mit sich herum und war extrem misstrauisch gegenüber allem, was auch nur im Entferntesten nach religiöser Heuchelei roch. Sie hatte jeden Grund, eine absolute Zynikerin zu sein.
Und genau in diesem Moment passiert dann das Unglaubliche. Kinas Schulfreund, der selbst absolut nichts mit dem christlichen Glauben am Hut hatte, der übernimmt plötzlich das Reden. Er bürgt vor Lorena für Kinas Charakter. Er erzählt ihr völlig ungefragt, wie stark sich Kinas Leben damals zum Positiven verändert hatte.
Das ist der Schlüssel.
Ja, Lorena hört diese Worte von einem säkularen, völlig neutralen Dritten. Das war der einzige Weg, wie ihre massiven Abwehrmechanismen überhaupt umgangen werden konnten. Kina hätte ihr selbst erzählen können, was er wollte, sie hätte sofort dicht gemacht.
Wahnsinn. Und er fand sie danach wohl noch mehrere Male auf genau dieselbe, völlig unlogische, intuitive Weise quer durch die ganze Stadt?
Weil sie gar keinen festen Wohnsitz hatte, an dem er sie sonst hätte aufsuchen können.
Dieser Moment zeigt einfach die ganze Bandbreite dieses Phronema. Kerschena, der hochgradig rationale Skeptiker, der am Schreibtisch antike Texte mit chirurgischer Präzision analysiert, der lässt da auf der Straße eine Intuition zu, die sich einfach jedem akademischen Beweis entzieht. Der Geist nutzt den brillanten Verstand für die Theologie, aber er nutzt eben auch diesen inneren, unartikulierten Zug für die echte Begegnung.
Aber du folgst so einem absurden Impuls durch eine Großstadt doch nur, wenn da in der Tiefe ein gigantisches Vertrauen herrscht. Du musst tief drin wissen, dass die Stimme, der du folgst, es gut mit dir meint.
Absolut.
Und hier schlägt Paulus dann eine sprachliche Brücke, die für seine damaligen Leser im Rom ein ziemlicher Schock gewesen sein muss. Er benutzt da ein Wort, das überhaupt nicht in ihre römische Welt passte.
Er verwendet das aramäische Wort Abba, also Vater.
Mhm.
Die römische Gemeinde damals sprach Griechisch, im Alltag oft Latein. Ein aramäischer Begriff stach da heraus wie ein absoluter Fremdkörper. Er tut das aber, weil dieses Wort direkt an Jesu dunkelste Stunde anknüpft.
Gethsemane.
Genau. Sein Gebet im Garten Gethsemane, kurz bevor er verhaftet und hingerichtet wurde. Es ist ein Begriff von fast schon roher, verzweifelter Intimität. Und Paulus verknüpft dieses Abba dann mit einem echten juristischen Meisterstück, der Huiucesia.
Also der römischen Adoption. Das war damals ja nicht einfach nur eine nette Geste, um einem Kind ein Zuhause zu geben, oder? Das hatte knallharte rechtliche Konsequenzen.
Ganz genau. Im römischen Recht, genauer gesagt unter der Patria Potestas, also der väterlichen Gewalt, war eine Adoption ein radikaler Einschnitt.
Inwiefern?
Wenn jemand adoptiert wurde, wurden alle seine bisherigen Schulden auf einen Schlag juristisch komplett ausgelöscht. Er bekam eine völlig neue Identität, einen neuen Status und das volle Erbrecht.
Wahnsinn.
Er war kein Sklave mehr, der nur aus Angst vor Bestrafung gehorchte, sondern ein vollwertiger Sohn. Und wenn Paulus also sagt, wir haben den Geist der Kindschaft empfangen, dann bedeutet das, deine kosmischen Schulden sind gelöscht, deine Angst vor Strafe ist obsolet.
Du darfst in die absolute Intimität des Universums treten und Abba rufen.
Exakt so ist es.
Kiana hat diese theologische Gewissheit dann ja noch einem extremen Stresstest unterzogen. Die Quelle deutet eine Periode in seinem Leben an, die 2 volle Jahre andauerte.
Eine sehr dunkle Zeit.
Ja, in der wirklich alles, sein gesamtes Leben und sein Dienst völlig zerschmettert wurde. Er war absolut machtlos. Er sagt im Rückblick selbst, dass er diese völlige Dunkelheit nur überlebt hat, weil er Römer 8, Vers 28 in- und auswendig kannte.
Dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen.
Genau. Aber, und das ist der entscheidende Punkt hier, das war für ihn eben kein billiger Kalenderspruch. Es war kein Pflaster, das ihm irgendjemand von außen in seinem tiefsten Schmerz aufgeklebt hat.
Sondern?
Er hatte diese Realität der Adoption tief verinnerlicht, lange bevor die Krise überhaupt einschlug.
Das ist so wichtig. Die Psychologie dahinter ist enorm. Viele Menschen tragen ja gigantische Wunden auch der Beziehung zu ihren irdischen Vätern mit sich herum.
Ja, leider.
Das Konzept Vater ist da oft toxisch besetzt. Die Theologie der Hoiothesia, also dieser kosmischen Adoption, die bietet da eine Möglichkeit zur echten psychologischen Neuausrichtung. Das innere Wissen, bedingungslos gewollt und abgesichert zu sein, agiert als starker Anker, wenn die Realität an der Oberfläche plötzlich völlig zerbricht.
Das ist echt, als würdest du einen massiven Sturmbunker bauen.
Mhm.
Du kannst nicht erst anfangen, den Beton zu mischen und die Armierungseisen zu verlegen, wenn der Tornado bereits dein Dach abreißt. Du musst das Fundament des Vertrauens gießen und aushärten lassen, solange der Himmel noch strahlend blau ist.
Nur dann hält es, wenn der Sturm wirklich wütet.
Genau. Aber das dringt uns doch eine massive Frage auf. Wenn wir diese juristisch wasserdichte Adoption haben, wenn wir dieses innige Aber-Verhältnis besitzen, warum kommt der Tornado dann überhaupt?
Ja, die alte Frage nach dem Leid.
Warum durchlebt ein Kena 2 Jahre lang die Hölle auf Erden? Warum Panikattacken in Westafrika?
Paulus weicht dieser kognitiven Dissonanz nicht aus. Er zoomt hier plötzlich extrem weit heraus, weg von der individuellen Psychologie, hin zu einer rein kosmischen Perspektive.
Okay.
Er verschweigt das Leiden nicht aus, aber er gibt ihm einen völlig neuen Rahmen. Er vergleicht die gegenwärtigen Leiden mit einer zukünftigen, überwältigenden Präsenz Gottes. Und er benutzt da ein ganz spezifisches, tief in der jüdischen Tradition verankertes Bild.
Welches?
Er nennt das Leiden Geburtswehen.
Ah, das geht auf diese apokalyptischen Texte zurück, oder? Also die Vorstellung, dass die Welt nicht einfach nur langsam ausblutet und stirbt?
Genau.
Sondern, dass das Chaos und der Schmerz die schrecklichen, aber irgendwie notwendigen Kontraktionen sind, durch die eine völlig neue Realität geboren wird.
Exakt das. Paulus beschreibt hier eine dreifache Resonanz des Leidens. Zuerst seufzt die gesamte Schöpfung unter ihrer eigenen Vergänglichkeit. Alles zerfällt, alles stirbt.
Mhm.
Dann seufzen wir Menschen, selbst diejenigen, die diesen Geist haben, weil wir die Spannung zwischen dieser zerbrochenen Welt und der versprochenen Erneuerung kaum noch aushalten.
Wir warten auf die physische Erlösung.
Und drittens?
Und dann, das ist das wohl tiefste Geheimnis dieses Textes, seufzt der Geist Gottes in uns.
Lass uns diesen Punkt nochmal ganz genau ansehen, denn Kina ist hier extrem präzise, um Missverständnisse auszuräumen. Der Geist tritt mit, Zitat, unaussprechlichen Seufzern für uns ein.
Ja?
Kina selbst praktiziert ja das Gebet in Zungen, also die Zungenrede, und schätzt das auch sehr. Aber er macht ganz deutlich, dass Paulus hier nicht von dieser Praktik spricht, oder? Nein. Sprachlich ist das völlig klar abzugrenzen. Das griechische Wort für Zungenrede ist Glossa, was Sprache oder Zunge bedeutet.
Also etwas Geformtes.
Genau. Es bezeichnet etwas, das artikuliert wird, auch wenn dein Verstand es in dem Moment vielleicht nicht übersetzen kann. Die Seufzer, von denen Paulus hier in Römer 8 spricht, die sind aber explizit formlos. Sie sind völlig unartikuliert.
Mhm.
Es ist ein gutturales, tiefes Stöhnen. Paulus greift hier wieder voll auf die Exodus-Sprache zurück. Als das Volk Israel in Ägypten unter der Sklaverei zerbrach, da heißt es, sie seufzten und Gott hörte ihr Seufzen. Gott verbindet sich hier auf der tiefstmöglichen Ebene mit unserem Schmerz.
Boah, wenn man das mal durchdenken, ist das einfach atemberaubend. Der Schöpfer des Universums blickt eben nicht von so einem sterilen himmlischen Balkon auf unser Chaos herab.
Und gibt gute Ratschläge?
Genau, so nach dem Motto. Reißt euch mal zusammen, habt mal ein bisschen mehr von diesem Frohnehmer. Nein, er steigt direkt hinab in den Schmutz. Er leidet mit. Er übernimmt durch seinen eigenen Geist in uns das Seufzen, wenn wir selbst keine Kraft mehr haben, auch nur einen einzigen klaren Gedanken zu fassen.
Er trägt diese Wehen buchstäblich mit, um diese neue Gerechtigkeit zur Welt zu bringen.
Es ist wirklich das Ende der Einsamkeit im Leid, oder? Der Geist, der unseren Verstand erneuert, der uns in die Adoption ruft und der uns durch Intuition auf der Straße führt, das ist exakt derselbe Geist, der unsere tiefste sprachlose Verzweiflung als sein eigenes Gebet vor Gott trägt.
Besser kann man es nicht zusammenfassen.
Was für ein gewaltiger Bogen, den wir hier heute geschlagen haben. Wir haben gesehen, dass Spiritualität nicht bedeutet, das Gehirn einfach abzuschalten, sondern den Verstand, das Fronnema von Gott formen zu lassen.
Richtig.
Wir haben betrachtet, warum wir historischen Texten und Zeugnissen auch logisch vertrauen können und wie eine echt solide Epistemologie im Alltag aussieht. Und wir haben erlebt, wie man mit der rohen Gewalt von Panikattacken umgeht.
Eben nicht durch stoisches Unterdrücken.
Genau, nicht durch das Drücken des Wasserballs unter die Oberfläche, sondern durch das Delegieren an einen Vater, den wir voller Vertrauen aber nennen dürfen. Und das alles, das bringt mich zu einer Frage an dich, wenn du unsere Entdeckungsreise hier heute verfolgt hast. Welches Fundament baust du eigentlich gerade für deinen persönlichen Sturmbunker? Und wie bewertest du die Geburtswehen in deinem eigenen Leben?
Sehr gute Fragen.
Zum Abschluss möchte ich dir noch einen Gedanken mitgeben, den du heute einfach mal mit in deinen Alltag nehmen kannst. Denk mal einen Moment darüber nach. Wenn der Geist Gottes absolut perfekt ist und wenn er genau dann mit diesen völlig wortlosen, inartikulierten Seufzern für dich eintritt, wenn du absolut keinen Ausweg mehr siehst, was bedeutet das dann für die Momente in deinem Leben, in denen du auf dem Boden liegst und dich innerlich komplett leer und sprachlos fühlst? Vielleicht ist diese totale Unfähigkeit, ein vernünftiges Gebet zu formulieren oder positiv zu denken, gar kein Beweis dafür, dass dein Glaube kaputt ist oder dass du versagt hast.
Das glaube ich auch nicht.
Vielleicht ist diese innere, schmerzhafte Sprachlosigkeit exakt der Ort, an dem die tiefste und mächtigste Arbeit Gottes in dir gerade erst anfängt.